Ich darf jetzt bitten, zu Antworten und Fragen. Wir haben insgesamt das Thema Leben nach der Operation. Dazu gehört sowohl die physischen Probleme als auch die psychologischen Probleme, dass Herr Professor Riedl und Frau Link zusammen zur Verfügung stehen. Und ich komme zu meiner Standardfrage. Wer ist der Erste, der sich meldet, um eine entsprechende Frage zu stellen? Haben wir schon jemanden?
Ich habe eine Frage an Frau Link. Frau Link, Sie haben ein sehr schönes Referat gehalten und haben die vielen Probleme aufgedeckt. Mich würden natürlich die Lösungsvorschläge interessieren, die Sie anbieten. Und Sie haben gesagt, jeder Patient ist unterschiedlich, jeder Krebspatient, oder das Gemeinsame derer ist, dass sie individuell unterschiedlich sind, und sagten aber dann am Schluss, jeder Krebspatient braucht eine psycho-onkologische Betreuung. Nun habe ich die Erfahrung gemacht, dass es hier zu einem, ja, manchmal zu einem, ich sag mal, Klinikshopping kommt. Also die eine Klinik operiert, die nächste Klinik macht die Nachsorge, der nächste Arzt macht dieses, der nächste Arzt macht jenes. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Patienten, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, dass die Patienten zwischen vielen Stühlen sozusagen hin und her geschoben sind. Und mir fehlt eigentlich, und vielleicht würde ich auch gerne mal Ihre Antworten dazu hören, mir fehlt eigentlich die Lösung, dass man sagt, jeder Patient ist individuell und braucht einen für sich persönlichen betreuenden Arzt, der natürlich auch in der Lage ist, die verschiedenen Facetten zumindest abzudecken oder auch zu wissen, wo er den Patienten hinschickt. Was würden Sie dazu sagen?
Also ich werde zwar was ganz Männliches tun, so habe ich das nie gesagt. Nee, also ich weiß, jetzt habe ich mich versprochen. Ich denke, ich habe gesagt, dass nicht jeder Patient psycho-onkologische Begleitung braucht.
Das dann habe ich das nicht überhört, sorry.
Das kommt vor. Nee, das ist tatsächlich individuell. Also wie gesagt, das ist jeder Krebspatient anders, empfindet seine Erkrankung anders und hat ganz andere Coping-Strategien und Ressourcen. Von daher gibt es ganz viele, die kommen nicht zum Psycho-Onkologen, die brauchen keine Therapie, denn die haben so ein stabiles Netz um sich rum und haben auch in sich drin so stabile Prozesse, dass sie das einfach anders handeln können. Zum anderen bin ich bin ein Teamplayer, und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sich um den Erkrankten ein stabiles Behandlungsteam bildet. Inwieweit jetzt da ein, ich weiß nicht, habe ich Sie richtig verstanden, dass es ein einziger Arzt sein soll, ein Arzt des Vertrauens, der den Patient dann behandelt? Ich bin nicht medizinisch so fit, ich weiß nicht, wie weit es möglich ist, dass ein Arzt das ganze Gros der medizinischen Sachen dann vielleicht abdecken kann, das weiß ich nicht. Wünschenswert wäre es allemal. Ich denke, der kennt den Patienten zum einen besser, der kann das Prozedere weiterverfolgen, der weiß auch, wo der Patient ist und kann ihn da konkret abholen. Das wäre sicher wünschenswert, nur inwieweit es realisierbar ist, keine Ahnung. Habe ich eine Facette Ihrer Frage vergessen? Okay.
Nein, es hat sich geklärt.
Ja, vielen Dank dafür. Gibt es zwei?
Entschuldigung, pardon. Dazu ist, es gibt ja jetzt in den Kliniken eine Entwicklung, was Zentrenbildungen betrifft. Und innerhalb dieser Zentren lässt sich beobachten, dass sich Gruppen von Ärzten zusammenschließen, die natürlich persönlich auch harmonieren und die sich gegenseitig ganz gut ergänzen. Und vielleicht geht es etwas in die Richtung, dass man Patienten mit so speziellen Erkrankungen wie eben Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, dass sich die Gruppen von Ärzten suchen, die sich dann gegenseitig ergänzen können. Weil ich glaube wirklich, wenn ich das einen Patienten nur aus meinem Blickfeld behandle, dann reicht das mit Sicherheit nicht aus. Der Internist hat wieder sein eigenes Blickfeld, und dann gibt es vielleicht auch nochmal das Blickfeld des Allgemeinmediziners mit den ganzen sozialen Problemen, die auch da sind. Vielleicht muss es Gruppenbildungen geben für spezielle Erkrankungen, die dann Patienten auch behandeln.
Ja, vielen Dank dafür. Gibt es weitere Wortmeldungen hier im Raum? Ich habe mal eine ganz Detailfrage oder eine ganz normale Frage an Herrn Professor Riedl. Und zwar, kann man Briden, also diese Verwachsungen, kann man die eigentlich nur durch Bauchspiegelungen herausfinden? Oder gibt es andere Methoden mit irgendwelchen bildgebenden Verfahren, wie man das finden kann?
Also ich denke, man muss zunächst mal unterscheiden, welche Verwachsungen sind denn funktionell von Bedeutung und welche nicht. Weil die Verwachsungen, die funktionell nicht von Bedeutung sind, mit denen kann man ja gut leben. Die funktionell Bedeutung haben, führen normalerweise zu Transportproblemen. Der Patient spürt es ja durch Bauchschmerzen, dass er bestimmte Nahrungen nicht verträgt, und dann letztendlich auch zu Darmkoliken zum Beispiel. Und wenn diese Symptome auftreten, dann kann man diese Funktionsstörung zum Beispiel auch mal durch ein Übersichtsbild des Röntgens nachweisen. Beim Patienten führt es auch häufig zum Erbrechen. Und wenn sowas auftritt, dann kommt der Punkt, ist das zum Beispiel ein Ernährungsproblem? Ist es ein Problem, das nur zweimal im Jahr auftritt? Oder schaukelt sich das ganze Problem auf? Und wenn es sich aufschaukelt, dann denke ich, muss man es operieren. Jetzt gibt es unterschiedliche Strategien, wie man sowas operativ behandelt. Es gibt die Möglichkeit auch von Schlüssellochchirurgie und Ähnlichem. Da bin ich persönlich etwas skeptisch. Vielleicht bin ich auch zu konservativ in der Richtung eingestellt. Aber ich denke, wenn man dann sich der Mühe unterzieht einer Narkose und einer erneuten Operation, dann sollte man den Darm komplett auch durchsehen. Und das ist häufig im Rahmen von endoskopischen Operationen schwierig. Also da hat man dann nur eingeschränkte Möglichkeiten. Wenn man genau weiß, was man zu tun hat, funktioniert es. Wenn man aber dann auch nochmal sicher sein muss, da ist alles durchgängig, dann denke ich, muss man normal über eine Schnittoperation machen.
Okay. Vielen Dank dafür. Frau Stangert, eine Frage?
Ja, ich habe sowohl an Professor Riedel wie an Frau Link eine. Und zwar, Herrn Professor Riedel, hätte ich die Frage, relativ schnell nach der Operation werden ja heute die Patienten entlassen. Und Sie sehen sie ja in der Regel dann oftmals nie wieder. Meine Frage ist jetzt, wenn Sie so einen Bauch operieren, ist ja nichts mehr da, wo es mal war. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis man sagen kann, alle Narben sind im Innenraum des Bauches verheilt?
Also alter Merksatz von Chirurgen, mindestens 3 Monate. Bis die Narben dann noch weicher werden, eher 6 Monate, Endzustand 1 Jahr.
Herr Professor Riedel, dann hätte ich eine Frage an Sie. Wieso kann man dann einer Frau erklären, die diese schwere Operation hat, dass sie nach 10 Tagen nach einer Wippeloperation geheilt ist und sie einen Sohn von 37 Jahren wickeln und heben kann? Ist das seriös?
Ja, ist sicher nicht zielgerecht, ja, muss man ganz klar sagen.
Dann hätte ich an die Frau Link die Frage. Frau Link, Sie haben eben von 4 Phasen gesprochen. Treten diese Phasen nach 1, 2, 3, 4 auf oder können diese Phasen für den Betroffenen unterschiedlich sein, dass man zuerst die Verdrängungsphase hat oder dass man dann erst die Aggressionsphase hat oder müssen die immer nach einem Schema ablaufen?
Also das sind jetzt nicht die Phasen, die intrapsychisch in den Menschen ablaufen, sondern das sind einfach nur diese Phasen, die von außen quasi auf den Patienten einwirken, in die er ganz zwangsläufig reinrutscht. Diese ganzen intrapsychischen Vorgänge, die sind wieder so individuell. Da können sich Phasen wiederholen, man kann eine Phase überspringen, das kommt ganz drauf an. Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Patientenhopping sagen, genau. Und zwar glaube ich, dass Patientenhopping verschiedene Ursachen haben kann. Zum einen begründet in der Verzweiflung und in der Hoffnungslosigkeit der Menschen, hoppen sie tatsächlich von Stelle zu Stelle in der Hoffnung, dass ihnen doch noch irgendwas gesagt werden kann. Und zum anderen vielleicht ist es auch so ein bisschen homemade, einfach eine Anlaufstelle für die bildgebenden Maßnahmen. Und hier wird dann die medizinische Seite abgeklärt und da müssen sie sich dann wieder irgendwas abholen. Das ist für Patienten auch unheimlich zeitraubend und immer wieder die Wartezeiten. Ja, also ich finde es auch sehr problematisch.
Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Genau das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte. Solche Patienten mit dieser Erkrankung gehören wirklich in Zentren betreut, weil dort nicht nur der Internist und der Chirurg ist, sondern auch der Radiologe ist und weil man dort Tumorkonferenzen hat. Und ich erlebe das ja immer wieder, man kommt mit dem CT von hier, man kommt mit dem Labor von dort, man kommt mit der Meinung von hier. Und das ist für die Patienten, wie Sie sagten, zeitraubend, mühsam. Also das ist eigentlich ein echtes Problem. Und ich denke, die Kompetenz ist gegeben in solchen großen Zentren, wo eben wirklich auch die entsprechende Qualität vorhanden ist. Und das ist aber auch genauso wichtig, und das war die Intention meiner Frage, es muss trotzdem genügend Zeit sein, dass es eine Beziehung gibt zu einem bestimmten oder einer bestimmten Kollegin aus diesem Zentrum, sich um diesen Fall, um diesen individuellen Fall zu kümmern. Und was ich auch sehr schätze, ist, dass die dann trotzdem zu Hause eine Anbindung an den Hausarzt haben, der vor Ort ist und der auch die familiäre Situation kennt. Wobei es natürlich auch wichtig ist, mit diesem Hausarzt entsprechende Kontakte zu haben. Der muss natürlich auch informiert sein und darf nicht genau das Gegenteil sagen, was man dem Patienten in dem Zentrum sieht.
Herr Professor Zoller, ich hätte eine Bitte an Sie. Könnten Sie bitte den Begriff Zentren, weil ich erlebe es immer wieder, wenn das jetzt hier von Zentren gesprochen wird, kommen die das nächste Mal in die Gruppe und meinen, das sind Zentren nur Universitätskliniken. Deshalb meine Bitte, erklären Sie mal den Begriff, was Sie unter Zentren verstehen.
Also der Begriff Zentrum ist leider ein nicht geschützter Begriff. Und das kann sich im Grunde genommen jeder zusammentun und wir bilden jetzt ein Zentrum der oberen Gruppe hier zum Beispiel. Das können Sie machen. Und das ist leider Gottes ein Begriff in der Medizin, der inflationär geworden ist. Und ich will es vielleicht etwas konkretisieren. Wir verstehen unter Zentren solche, ich sage jetzt mal, Kliniken oder Institutionen, die ausgewiesenermaßen, ich sage mal, Experten in der Chirurgie, in der Inneren, in der Radiologie, in der Bildgebung, Psychoonkologie haben und die eben sich um diese Tumore oder diese Erkrankungen bemühen. Das ist sicherlich wichtig. Zum Beispiel ganz konkret, es gibt die sogenannten Darmzentren. Dazu gehören mehrere Kliniken, auch hier in Baden-Württemberg. Das sind also Zentren, die ein bestimmtes Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben. Höchst anspruchsvoll, höchst professionell und die sozusagen dann auch einen TÜV-Stempel bekommen, dass sie sich als Zentrum nennen dürfen. Aber leider Gottes ist dieser Begriff nicht geschützt und so kann sich im Grunde genommen manche Klinik als Zentrum für, sage ich jetzt mal, Erkrankung XY nennen und hat eigentlich gar nicht die Expertise. Das ist natürlich für Sie als Patienten ein Riesenproblem. Deswegen ist es wichtig, dass es solche Selbsthilfegruppen wie TEB gibt, um eben hier Ihnen auch entsprechende Informationen zu geben, was wirkliche, ich sage jetzt mal, qualitative Zentren sind oder nicht. Aber Sie haben völlig recht, ein Begriff, der im Grunde genommen ja leider Gottes inflationär benutzt wird.
Das zeigt ja immer wieder, je besser der Patient informiert ist, desto besser sind seine Chancen. Herr Hoffert?
Das geht auch, ja. Ich bin etwa der Meinung, oder bin in etwa der Meinung von Herrn Professor Zoller, was das Klinikhopping und das Ärztehopping anbelangt. Ich persönlich bin in einer Klinik operiert worden, in der ich seit 8 Jahren in der Nachsorge bin. Ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt woanders hinzugehen. Ich muss natürlich, wenn ich in einem Notfall mit dem Rettungswagen eingeliefert werde, dann muss ich die nächste Klinik nehmen. Dann komme ich nicht mehr in die Klinik, in der ich operiert wurde. Aber im Normalfall bin ich grundsätzlich in der Klinik, in der meine Unterlagen sind, in der ich hervorragend betreut werde, in Verbindung mit meinem Hausarzt. Mehr Ärzte brauche ich nicht und mehr benötige ich nicht. Das einzige Problem, was ich habe, und das geht an den Professor Dr. Riedl, was die Narbenbrüche anbelangt. Gerade vorhin war die Rede von maximal 1 Jahr, dass es alles dann im Körper verheilt ist. Ich hatte also von Anfang an einen Narbenbruch, der meines Erachtens jedes Jahr etwas größer wird, der also nicht kleiner wird, sondern größer wird. Und man ist natürlich etwas beunruhigt, wenn einem der Internist dann sagt, wenn er einen untersucht, also der Narbenbruch, ich würde ihn noch nicht operieren lassen. Aber wenn sich der Darm mal einklemmt, dann müsste ganz schnell innerhalb einer Stunde operiert werden. Und er ist in der Zwischenzeit so, dass wenn ich also nach vorne gehe, dass er also locker 10 Zentimeter der Darm nach außen kommt, wie lange ich das noch mitmachen kann. Und ich trage seit Jahren immer wieder ein Bruchband, nicht immer, aber bei körperlichen Arbeiten. Aber die Frage ist momentan, ich komme damit zurecht, die Ärzte oder die Klinik meint nein, wann muss so etwas operiert werden und wenn man die Aussage hört, innerhalb einer Stunde, wenn sich was einklemmt, was tun?
Also zunächst mal muss man die Notfälle von den geplanten Operationen trennen. Wenn sich an einem Bruch was einklemmt, dann bedeutet das, dass zum Beispiel ein Stück Darm von der Blutzufuhr abgeschnürt ist und dann ist das ein Notfall und muss sofort behandelt werden. Zu solchen Notfällen sollte es aber bei einem Narbenbruch möglichst nicht kommen. Jetzt ist wirklich die Frage, wann operieren. Und da muss ich Ihnen leider auch sagen, wenn Sie 3 verschiedene Ärzte fragen, kriegen Sie 5 verschiedene Meinungen. Ich habe folgenden Vergleich. Und zwar, wenn Sie einen Luftballon aufblasen, dann müssen Sie am Anfang, wenn Sie da reinblasen, sehr, sehr stark pusten, weil der Luftballon noch ziemlich zusammenhält. Und dann kommt auf einmal die Phase, wo Sie ganz leicht weiterblasen können. Und so ähnlich ist es beim Narbenbruch auch. Am Anfang wölbt sich der zwar vor und ist da, aber man kann damit eigentlich ganz gut leben und es funktioniert. Und da haben auch alle Ärzte mit ihrer Meinungsbildung ihren Platz, die sagen, da kann man erwarten. Aber dann kommt irgendwann die Phase, und das werden Sie selbst am besten spannen oder merken, wenn der Bruch aus dem Leim geht, ja, und dann spätestens sollte gemacht werden. Je größer das Ding dann ist, desto schwieriger ist es auch technisch und desto schlechter sind auch die Ergebnisse langzeitmäßig. Deswegen ist es eigentlich nicht sinnvoll, seinen Bruch über Jahrzehnte zu konservieren, um dann mit so einem Riesending zu kommen. Ja.
Okay, danke.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Rein zeitmäßig sind wir also am Ende dieser Fragen angelangt. Und ich darf mich also recht herzlich bei Frau Link und bei Herrn Professor Riedel bedanken für den Vortrag und auch für die interessanten Antworten. Ich glaube, wir haben eine gute Kombination gehört aus gesundheitlichen Faktoren oder physischen Faktoren und psychologischen Faktoren. Zwei Dinge, die also immer integriert irgendwo zusammenzusehen sind. Nochmals vielen Dank dafür.